Wenn ich an dieses Lied oder wenn wir dieses Lied gesungen haben, dieses Kinderlied immer und überall, dann denke ich an meine 5. und 6. Klasse im Johanneum in Hoyerswerda, wenn ich das mit denen gesungen habe. Und einer hat immer gesungen, immer mit Überschall. Das ist auch nicht schlecht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch, mit uns allen. Amen. Für den heutigen Sonntag ist als Text vorgeschlagen ein Wort aus dem Johannesevangelium, dem 8. Kapitel, die Verse 2 bis 11. Frühmorgens aber kam er, nämlich Jesus, wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind jene? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Der Ort, wo Jesus das sprach, den gibt es so nicht mehr. Der Tempel, der ist nicht mehr. Aber vor knapp 2 Wochen standen wir noch auf dem Tempelberg in Jerusalem, weil wir mal wieder dort unterwegs sein durften mit einer Gruppe, die wir mit uns hatten. Die Geschichte, sie ist uns ja nicht ganz, glaube ich, den meisten von uns nicht ganz unbekannt, die uns hier berichtet wird. Und im Nachdenken darüber fiel mir eine Figur ein, die, ich mag sie irgendwie, auch wenn es eine tragische Figur ist, nämlich Tevje, der Milchmann. Ich weiß nicht, ob ihr alle Tevje, den Milchmann, kennt aus Anatevka. Nicht, weil er singt, wenn ich einmal reich wäre, sondern über seine Art zu argumentieren. Einerseits, andererseits. Einerseits haben die Pharisäer und Schriftgelehrten recht. Im Gesetz steht, im 3. Buch Mose nachzulesen, auch im 5. Buch Mose nachzulesen, dass wenn eine Frau beim Ehebruch ertappt wird, dass sie schuldig ist und dass sie gesteinigt werden muss. Einerseits haben sie recht. Andererseits nicht. Und das ist ein Stück der Falle, die sie bringen. Denn da steht nicht nur allein die Frau, sondern auch der Mann, mit dem sie Ehebruch begangen hat, oder wer mit wem, ist dann vollkommen egal. Aber beide sind schuldig. Und beide sollen nach dem Gesetz des Mose gesteinigt werden. Aber sie bringen nur diese Frau. Von dem Mann ist keine Rede. Überhaupt nicht. Und daran wird schon ein Stückchen deutlich, da stimmt was nicht. Mit dem, was sie hier vortragen, da stimmt doch was nicht. Und wir lesen das hier auch im Text. Sie kommen um Jesus eine Falle zu stellen, um ihn zu versuchen. Und fordern ihn heraus. Und sie reiben sich innerlich schon die Hände, weil sie denken, wir haben ihn. Das ist wie eine Zwickmühle. Der kann jetzt einen Zug machen, wie er will. Es ist sein letzter. Dann haben wir ihn. Und dann können wir ihn endlich verurteilen und überführen, dass er nicht der verheißene Messias ist. Dann können wir ihn überführen, dass er ein Lügner ist. Oder wir können überführen, dass er dem Ganzen zustimmt und die Römer waren ja im Land. Also die Juden konnten auch keine Verurteilung aussprechen und das Urteil auch nicht vollstrecken. Wenn Jesus sagt, mach das, dann liegt er auch falsch. Also sagt er, lasst sie gehen, ist es nicht richtig. Verurteilt sie, ist es nicht richtig. Und vor allen Dingen, wenn er dem so zustimmen würde, würden sie behaupten können, er kennt das Gesetz nicht. Denn da fehlt ja was, da fehlt ja jemand. Also da kann er nicht ein Prophet sein, er kann auch nicht der Messias sein. Also sie denken, sie haben ihn. Innerlich frohlocken sie schon. Reiben sich die Hände und sind sich ihrer Sache ganz gewiss. Und dann hören wir, dass Jesus zweimal auf die Erde schreibt. Es wird nicht gesagt, was er schreibt, auf die Erde schreibt, sondern nur, dass er zweimal schreibt. Und darüber können wir spekulieren. Und darüber wurde und wird auch immer wieder spekuliert. Aber eigentlich bringt es uns nicht viel weiter. Außer wir könnten sagen, ja, er knüpft daran an, dass ein römischer Richter das Urteil noch einmal auf den Sand geschrieben hat, bevor es vollstreckt wurde. Schreibt er das Urteil in den Sand? Schreibt er in den Sand die Frage, und wo ist der Mann? Keine Ahnung. Und dann tut er es zweimal. Darüber könnte man auch noch spekulieren und sagen, Moment mal, das könnte doch auch anknüpfen an Mose, wenn sie schon das Gesetz Mose anführen. Und da klingeln bei uns ja erstmal so vielleicht, oder leuchtet das bei uns auf, wir denken an die 10 Gebote und nicht an die 600 anderen, sondern an die 10 Gebote. Da musste Mose doch auch zweimal hoch auf den Berg. Und Gott schrieb mit dem Finger die Gebote auf die Tafeln. Wir wissen es nicht, ob das in Jesus so vorging oder nicht. Aber er tut es. Und es wird aber beschrieben. Und wenn sie ihn fragen, was er jetzt denkt, wie mit dieser Frau umzugehen ist, schreibt er in den Sand. Das ist so, als würde er sie ignorieren. Und sie dringen weiter in ihn ein. Und dann gibt er ihnen eine Antwort. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus kennt das Gesetz. Denn die Verurteilung darf nur geschehen, wenn zwei oder drei Zeugen eben da sind, die das bezeugen können, dass das auch so geschehen ist. Und sie müssen unschuldig sein. Und es sind die Zeugen, die ersten Zeugen, die die ersten Steine nehmen und werfen. So heißt es auch im Gesetz. Jetzt hat Jesus sie an der Angel. Ja. Und er merkt, es geht ihnen ja gar nicht um diese Frau. Es geht ihnen um ihn selbst, um Jesus. Ihn wollen sie haben und diese Frau ist nur Mittel zum Zweck. Ist das nicht schäbig, dass man jemand der oder diese Frau, die in Schuld geraten ist, aus welchem Grund auch immer, das wird nicht berichtet. Wurde sie verführt? Keine Ahnung. Ist sie selber mittragend? Auch das wissen wir nicht. Aber sie einfach als Mittel zum Zweck zu gebrauchen, das ist schäbig, das ist mehr als schäbig. Sie wird zum Objekt gemacht, um Jesus zu verurteilen. Und da können wir innehalten und können in unsere Zeit hineinschauen, vielleicht aber auch in uns selbst hineinschauen. Wie geht es uns? Kann es nicht auch sein, dass wir manchmal vorschnell sind? Im Urteilen? Im Richten? Darüber, weil wir ach so gut wissen, was falsch ist, was nicht richtig ist, was sich unter Christen nicht gehört. Im Alten Testament haben wir dieses geflügelte Wort, so etwas tut man in Israel nicht. Das kennen wir auch, so etwas tut man unter Christen nicht. Aber vergessen immer wieder dabei, wir selber sind manchmal nur ein Wimpernschlag selbst entfernt von dem, was andere tun oder getan haben. Wir alle stehen immer wieder in der Versuchung. Und wir alle sind nicht da frei, versucht zu werden und auch nicht frei davon, einer Versuchung zu erliegen. Beim besten Willen nicht. Manchmal stehen wir später da und denken, wie konnte ich das nur tun? Wie um alles in der Welt konnte ich nur dieser Versuchung erliegen? Wie konnte ich nur so ausrasten? Wie konnte ich nur so selbstgerecht sein? Das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie sind selbstgerecht. Sie stellen sich hin und sagen, wir wissen, wie das Gesetz, wie die Gesetze heißen und wie sie zu befolgen sind und wir tun es. So nach dem Motto, Jesus, du kannst uns nichts. Gott kann uns nichts, weil wir danach streben, die Gesetze zu erfüllen. Und dann kommt Jesus und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da geht es noch nicht einmal um die Frage, dass sie überlegen, was hätte ich denn jetzt zu beichten an einer Tatsünde, an etwas, was ich gerade gemacht habe. Okay, das hätten sie, denn sie sind verlogen an dieser Stelle. Sie täuschen Jesus. Das ist Sünde. Aber darum geht es Jesus ja noch nicht mal in erster Linie, sondern es geht ihnen um ihr Herz. Es geht darum, was in ihrem Herzen ist. Und es ist eine Mördergrube. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten an dieser Stelle ist es auf jeden Fall deutlich, es ist eine Mördergrube. Und das ist es bei uns auch. Dass wir aus uns heraus auch in unserem Herzen eine Mördergrube vorfinden können. Nicht so, dass wir das in die Tat umsetzen, aber ertappen wir uns nicht manchmal auch dabei, dass wir uns über jemanden aufregen und in Rage ihm was ich an den Hals wünschen und hinterher erschrecken darüber? Wie konnte ich nur? Wir sind alle Sünder. Darauf weist ja Jesus ja hin. Wir sind alle Sünder. Und wir können ohne ihn nicht frei werden. Wir können ohne ihn keine Vergebung haben. Und eigentlich ist das, was er sagt. Und er muss nicht viel sagen, bloß in dem Moment begreift es niemand. Wir hätten es anstelle der Pharisäer und Schriftgelehrten auch nicht verstanden. Verstehen können wir es eigentlich erst, als die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn an den Pranger stellen und er durch die Römer gekreuzigt wird. Erst von daher können wir das verstehen. Denn was ist hier? Sie kommen mit der Frau vor den einzigen Zeugen, der unschuldig ist, der ohne Sünde ist, Jesus, der Christus. Er ist der Einzige, der ohne Sünde ist. Und er ist wirklich der Einzige, der urteilen darf, der richten darf. Und Jesus sagt selbst, ich komme, um das Gesetz zu erfüllen und es nicht aufzuheben. Aber das heißt doch, die Schuld dieser Frau nimmt er auf sich am Kreuz. Meine, deine, unsere Schuld, unsere Trennung von Gott nimmt er auf sich ans Kreuz. Denn das ist das, was hier passiert ist. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren nicht in Beziehung zu Gott, sonst hätten die das nicht getan, was sie getan haben. Und unsere Tatsünden sind eigentlich nur ein Ergebnis davon, von jedem Augenblick, wo wir uns von Gott abwenden und uns auf etwas anderes hinwenden oder uns etwas anderes hin verbiegen. Und Jesus sagt, alles das nimmt er auf sich ans Kreuz und bietet uns die Vergebung an. Der Einzige, der unschuldig ist. Deshalb kann er zu ihnen sagen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also, wenn sie es schaffen, einen Tag alle Gebote zu halten, dann wäre das ja schon mal was. Aber sie wissen, wir schaffen es nicht. Wir können uns nur bemühen, also sind wir nicht schuldlos. So geht es uns auch. Jesus Christus, wenn wir ihm folgen, wenn wir in die Beziehung zu ihm treten, wenn wir in Beziehung mit ihm leben, dann ist er in uns der Einzige, der schuldlos ist. Von dem her wir dann leben und mit dem wir leben können und dann versuchen, seinen Willen zu erkennen und zu leben. So kann Jesus dieser Frau vergeben und kann sie anschauen. Und er schaut sie an. Die Pharisäer haben auf das Gesetz geschaut und sie haben auf Jesus geschaut, nicht auf diese Frau. Aber Jesus schaut auf diese Frau. Er sieht ihre Not, er sieht ihre Angst. Er hat immer noch das Recht, sie zu verurteilen und zu sagen, dann muss sie gesteinigt werden. Sie ist noch nicht frei. Und so schaut Jesus sie an, so schaut Jesus uns an, ganz persönlich. Er kennt das Gesetz in- und auswendig. Aber der Buchstabe tötet. Der Geist macht lebendig und frei. Und die Wahrheit macht uns frei. Und so schaut Jesus uns jeden Einzelnen an. Wenn er nach dem Gesetz urteilen müsste und würde, würde er bei jedem von uns sagen, steinigen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist unser aller Urteil. Und das gilt. Aber wir dürfen leben, weil ein anderer, nämlich Jesus, ans Kreuz gegangen ist. Und wir dürfen von ihm her Vergebung empfangen und in Freiheit leben mit ihm und durch ihn. Aber er sagt auch zu dieser Frau, nicht nur so verurteile ich dich nicht, sondern geh hin und sündige nicht mehr. Wer einmal von Jesus angeschaut ist, wer von Jesus berührt ist, wessen Herz von Jesus berührt wurde, wer ihn gesehen und erkannt hat als den Herrn, als den Messias, als den Retter, als den, der alle Sünde trägt, der uns die Freiheit in der Vergebung anbietet und neues Leben, der wird nicht leichtfertig wieder sagen, da kann ich ja machen, was ich will. Sondern da wird eine Veränderung im Herzen geschehen. Dass das nämlich kostbar ist und teuer ist, das, was Jesus schenkt. Und dass es das eigene Leben da ist, um auch ihm die Ehre zu geben, um in dieser Beziehung mit ihm zu sein und ihm darin auch Freude zu bereiten. Es gelingt uns ja nicht immer. Wir werden immer wieder mal hinfallen. Wir werden immer wieder mal schuldig werden. Vielleicht sogar mehrmals am Tag. Aber wir dürfen jedes Mal umkehren und in diese barmherzigen, liebevollen Augen Jesu blicken und in seine Barmherzigkeit hineinkommen. Wenn das nicht wäre, könnten wir nicht einen Tag bestehen. Die Pharisäer suchen das Gesetz. Jesus vollbringt das Gesetz und begegnet uns in Barmherzigkeit. Das empfangen wir ganz persönlich. Und das gilt es auch in der Beziehung, in der Gemeinschaft miteinander zu leben. In Gemeinschaften, in Gemeinden, in persönlichen Beziehungen, in der Beziehung auch zu einem selbst gegenüber, dass wir barmherzig sein dürfen. Das heißt nicht, dass wir alle Fünfe gerade sein lassen, aber dass wir auf Jesus schauen, dass wir auf den Heiligen Geist hören. Dass wir nicht nur sehen, der Buchstabe sagt dieses und jenes und dann können wir Kirchenzucht betreiben. In der evangelischen Kirche gibt es das nicht mehr, aber in manchen Freikirchen gibt es das wohl noch. Man Kirchenzucht betreibt, dann schaut man auf das Wort und sagt, Ausschluss. Anstatt auf den Menschen zu schauen und zu schauen, Herr Jesus, wie sollen wir damit umgehen? Wie werden wir nicht nur der Sache gerecht, sondern wie werden wir auch dem Menschen gerecht? Wie begegnen wir ihm? Danach zu fragen, was ist denn die Ursache? Was liegt denn da zugrunde? Und wie geht es, Wege zu gehen? Auch Wege in die Umkehr, Wege in die Buße und Wege in die Vergebung hinein und damit einen Neuanfang. Das ist uns eigentlich gesetzt und gegeben. Jesus lebt es und wir sind gerufen, es durch ihn auch zu leben, auch im Miteinander, auch gegen uns selbst. Und wie gut tut es uns jedes Mal aufs Neue, wenn wir das selber hören. So verurteile ich dich auch nicht. Jesus sagt, ich vergebe dir. Aber geh hin und sündige nicht mehr. Lebe mit mir und folge mir nach. Das wird dich ändern. Und du wirst erfahren, dass du das eine, von dem du selber nicht loskommst, mit Jesu Hilfe frei wirst. Wo in uns vielleicht das noch drinsteckt, Pharisäer und Schriftgelehrter zu sein, heißt es, zu Jesus zu gehen und sagen, Herr, hilf, dass ich davon frei werde, sondern mich leite lassen, lasse durch deinen Geist. Denn Jesus ist gekommen, die Verlorenen zu suchen, zu retten und selig zu machen und nicht zu richten. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du einen Weg gegangen bist, der uns in Freiheit führt und in Beziehung zu dir. Wir danken dir, Jesus, dass du das alles getragen hast, dass du der einzige Unschuldige bist ohne Sünde. Und wir danken dir für deine Liebe und für deine Barmherzigkeit zu jedem von uns. Rühre du uns an. In deiner Wahrheit, in deiner Liebe, in deiner Barmherzigkeit, dass wir uns selbst und einander sehen und erfahren, wie du uns siehst, wie du über uns denkst, damit wir nicht in Selbstgerechtigkeit und Richten verfallen, sondern im Umgang miteinander auch in der Liebe und in der Barmherzigkeit bleiben und einander tragen und ertragen und auch die Lasten tragen, wo es nötig ist. Amen.